Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taktvoll und Harmonisch. Ich bin Tanja, neben mir sitzt Selma.
Hallo.
Und uns gegenüber sitzt heute Hannes Pries, unser Podcast-Held, denn er ist nicht nur Studierender hier an der MHL, sondern auch Produzent von unserem Podcast. Herzlich willkommen, Hannes.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist und uns jetzt mal auf dieser Seite des Mikros gegenüber sitzt. Und wir wollen natürlich wie immer mit den Basics anfangen. Du studierst hier an der MHL Popularmusik mit dem Hauptfach Drums.
So ist es.
Und da wir einfach rein gar nichts mit diesem Studiengang zu tun haben beide, erstmal die Frage, was genau beinhaltet dieser Studiengang eigentlich?
Ja, dieser Studiengang Popularmusik beinhaltet alles rund um diesen Begriff Popularmusik, der ja auch erstmal ein bisschen irgendwie ungreifbar ist. Da ist irgendwie alles drin, von Weltmusik über Jazz, über Rock, Pop, eigentlich alles Mögliche. Also quasi Studium Generale außer klassische Musik. Und in meinem Fall studiere ich bei Oliver Sonntag Drumset mit Schwerpunkt auf Jazz, aber auch Rock, Pop, alles Mögliche.
Das ist dann quasi Schlagzeug für
Dumme, genau, oder? Genau, yes. Ja, eigentlich genau Schlagzeug, ja.
Erzähl mal kurz, was der Unterschied ist. Drums, Percussion, Schlagzeug?
Ich glaube, so Schlagwerk, Schlagzeug ist so ein bisschen so ein Sammelbegriff, meint eigentlich eine ganze Menge. Also ich glaube, man spricht ja auch zum Beispiel von klassischen Schlagzeugern, Schlagwerkern oder so. Aber das Drumset, so wie wir es kennen, ist im Grunde diese Aufstellung aus der Jazz-Pop-Musik. Also das wirkliche Drumset, das Schlagwerk meint dann aber viel mehr. Also irgendwelche Zusammenstellungen von auch Marimbaphonen, Xylophonen, Gongs, hast du nicht gesehen, alles Mögliche kann da irgendwie vorkommen. Und Percussion, zumindest im Popularmusik-Jargon gesprochen, meint noch vielleicht alles außer Drumset. Also auch irgendwelche Shaker, Congas, alles, was vielleicht auch vielleicht eher eine begleitende Rolle hat, als jetzt das Drumset als ja, Hauptrhythmusinstrument in der Popularmusik vielleicht.
Kennst du den Film Whiplash?
Ja.
Ist das einfach dann Drumset? Also das, was er spielt, ist genau. Auch Drumset, genau, oder? Genau, also genau. Das heißt, man hat quasi diese Snare-Drum und Bass-Drum.
Ja, genau. So. Snare-Drum, Bass-Drum, Hi-Hat, so okay. Toms und Becken. Also so, wie man sich's vorstellt von so einer Bühne, eben so von so einer Rockbühne irgendwie, das ist dann das Schlagzeug.
Das ist das.
Ja, okay. Ja, genau.
Und wie bist du dann zum Schlagzeug gekommen?
Zu den Drums.
Nee, sag doch Schlagzeug, ist alles gut. Nee, also der Studien, also das ist halt auch, ne, dieses Begriffswerfen ist im Grunde Schlagzeug, eigentlich jede weiß, was gemeint ist. Aber in meinem Hauptfach heißt halt Drumset, so genau. Was war die Frage?
Wie bist du dazu gekommen?
Wie bin ich dazu gekommen?
Hast du es damals schon Drumset genannt?
Ich habe sicherlich damals noch nicht Drumset genannt, weil ich so ganz früher angefangen habe, irgendwann wie so ein Wilder auf irgendwelchen Töpfen rumzukloppen als Kind. So, das muss so mit, keine Ahnung, 3-4 Jahren gewesen sein oder so. Hatte ich irgendwie eine unheimliche Faszination danach, frag mich nicht wieso. Und dann, ja, habe ich relativ schnell angefangen zu spielen, so mit 7, 8 Jahren war das. Und habe dann auch mein erstes kleines Kinderschlagzeug bekommen und habe dann auch relativ schnell angefangen, Unterricht zu kriegen. Und von daher hat das eigentlich bei mir eine relativ lange Geschichte. Immer so ein bisschen mal mehr, mal weniger. Also manchmal, es gab Jahre, in denen mich das Schlagzeug intensiver begleitet hat als andere. Aber gerade so gegen Ende dann auch der Schulzeit und so weiter, wurde es dann ein bisschen ambitionierter. Und dann hatte ich auch Lust, das ein bisschen professioneller anzugehen.
Wahnsinn auch, dass deine Eltern das unterstützt haben.
Ich stelle mir das nicht sagen.
So einfach vor zu Hause mit dem Schlagzeuger.
Ja, also es war auf jeden Fall immer was los. Also gerade ganz früher stand das Schlagzeug halt tatsächlich bei uns im relativ offenen Wohnzimmer, wo es auch schön in den Essbereich und überall reinstrahlen durfte.
Wow.
Jetzt irgendwie nicht, wie man es sich schön vorstellt, mit einem Keller oder so. Das kam dann später dann irgendwie, wo ich dann nicht mehr so allen auf die Nerven gegangen bin. Aber gerade am Anfang muss das eine ganz schön harte Zeit, vor allen Dingen dann auch für die Leute gewesen sein, die nicht so häufig da sind und dann reinkommen. Und dann, meine Eltern haben dann häufig gesagt, so, ach ja, nee, lasst euch gar nicht stören, das ist immer so laut.
Es ist nur unser Sohn, der auf seinem Drumset rumtrommelt.
Na, ich kann mir vorstellen, so wie man es vielleicht auch so bei Anfängen von anderen Instrumenten kennt, ist ja manchmal irgendwie ein bisschen nervig, so die ersten Schritte auf einer Geige oder auf einem Saxophon oder so. Die ersten Schritte auf einem Schlagzeug sind nochmal ein anderes Kaliber, so auch gerade an Lautstärke.
Wobei ich glaube, ich finde den Anfang auf einer Geige anstrengender als auf dem Schlagzeug.
Oh, das weißt du nicht. Oh, das müsstest du erleben. Also es ist schon laut. Ja, also gerade wenn man so unterrichtet.
Ich kann mir das auch gut vorstellen.
Und sind deine Eltern Musiker, wenn die das so gut unterstützt haben und so hingenommen haben? Oder sind sie gerade keine und deswegen konnten sie das so leicht ertragen?
Aus musikalischem Haushalt auf alle Fälle, wobei man sagen muss, also meine beiden Eltern machen das nicht hauptberuflich, aber spielen beide mehrere Instrumente, sind beide sehr musikaffin und also so das tägliche Musizieren hat schon bei uns so Familienleben stattgefunden. Wobei es halt ein bisschen so der Spaß und die Liebe so zur Musik im Vordergrund stand. Also ich wurde, glaube ich, kein einziges Mal so zum Üben geprügelt oder irgendwas. Also das war irgendwie sehr klar. So, wenn es irgendwie mir Freude macht, dann unterstützen sie es, und wenn es aufhört, dann nicht. Also genauso gab es halt Phasen, wo ich auch wirklich nicht an den Instrumenten war. Und so, das war bei mir halt irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit da, so selber das rauszufinden, ob ich das machen möchte oder nicht. Also da gab es nie irgendwie eine Richtung, die so richtig vorgegeben war. Was angenehm ist, dann gerade wenn man es dann entdeckt und dann hat man das wirklich für sich selbst entschieden, so viel da rein zu investieren und genau.
Und dann hast du ja auch irgendwann entschieden zu studieren und musstest hier wahrscheinlich eine Aufnahmeprüfung machen, wie für klassische Musik auch.
Genau, so ist es.
Und nochmal ganz kurz dazu einfach, damit ich das verstehe. Also du hast dann eben dieses Drumset gelernt. Und damit war quasi schon klar, dass das eben in Richtung Popularmusik geht, weil das einfach ein Instrument ist, was sich dann für Bands und sowas anbietet. Und das heißt, du hast eigentlich schon von Kind an, warst du auf diese Musikrichtung festgelegt?
Ja, also auch, weil ich so wollte. Also schon immer hatte ich irgendwie ein Faible für Musik, die also sehr groove-lastig ist und einfach konnte damit sehr, sehr viel anfangen, auch gerade, weil ich die Verbindung übers Instrument dann hatte. Und also wobei man sagen muss, es gibt klassische Musik mit Drumset, relativ neu, also dann sprechen wir so nach 1950. Und das ist dann auch meistens Musik, mit der ich zumindest früher nicht so viel anfangen konnte wie mit dem popularmusikalischen Pendant. Und das heißt, da war ich dann gerade so in Kinder- und Jugendtagen sehr viel mehr unterwegs. Wobei ich dann auch angefangen habe, Klavier zu lernen und da dann tatsächlich eher so die klassische Schiene gegangen bin. Das heißt, ich hatte dann von einem anderen Instrument Blickwinkel quasi die andere Welt. Aber tatsächlich, gerade früher habe ich so... hat mich das klassische Schlagwerk an sich noch nicht groß interessiert, sondern da war ich sehr auf meiner popmusikalischen Schiene.
Genau. Ja, aber das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du dich trotzdem mit klassischer Musik irgendwie befasst hast oder das dann viel gehört hast. Wenn du jetzt sagst, du hast quasi auch noch klassisch Klavier gelernt, dann hast du quasi so eine Grundausbildung in dem, was wir klassische Musik nennen, irgendwie gemacht?
Ja, gerade auch so über die Familie mütterlicherseits, über die Großeltern zum Beispiel, zu denen ich sehr, sehr, sehr viel Kontakt hatte und habe. Da war klassische Musik so ein bisschen so der Tonus. Also da wurde sich sehr viel über klassische Musik unterhalten, sehr viel klassisch musiziert. Mein Großvater war ein wirklich sehr guter Pianist auch. Über die Ecke war ich immer schon damit in Kontakt und dann übers Klavier dann wirklich auch in der Praxis. Also da habe ich dann relativ früh angefangen, auch mich mit der Musik auseinanderzusetzen. War für mich immer so ein bisschen, also gerade früher, immer so ein bisschen so dieses Klavierüben war für mich immer so ein bisschen so die Arbeit und dann kam Schlagzeug, das Vergnügen. Hat sich dann natürlich im Laufe der Jahre relativiert, aber das erinnere ich noch sehr gut. Und dann später auch durch die Schule, wo auch sehr, sehr viel Fokus, also es war auch eine sehr musikalische Schule, auf die ich gegangen bin, da war sehr viel Fokus auf klassischer Musik, von daher hatte ich da relativ viel Grundausbildung immer, wobei ich da relativ lange warten musste, bis da so eine Liebe auch dazu entfacht ist. Da musste ich eine ganze Zeit lang mich gedulden, bis das dann irgendwann losging. Es war dann eher immer für mich eine ganze Zeit lang Arbeit.
Und wie kam dann bei dir die Entscheidung zum Musikstudium? War das so eine richtige Entscheidung?
Schon, ja. Also, wie gesagt, durch die Schule war diese Möglichkeit, Musik zum Beruf zu machen, gar nicht so weit weg. Also es haben wahnsinnig viele aus meiner Klasse dann angefangen, ihre Instrumente zu studieren. Also wirklich ein super hoher Prozentsatz von Leuten. Also wirklich viele. Also wir hatten dann einen sehr, sehr krassen Jahrgang, so was diese Quote anging. Das heißt, es war überhaupt nichts. Also es war eigentlich fast so normal, wie zu sagen, man studiert Medizin. Es war in meiner Klasse eher normal, dass man sagt, man studiert Musik.
Das ist ja krass. Und sind jetzt viele in Lübeck?
In Lübeck ist nur eine Sängerin, Pauline, die war in meiner Klasse. Ansonsten in Lübeck nicht so viele, aber in Stuttgart zum Beispiel, Salzburg, Bern.
Wow, also das heißt, es ist eine fantastische Schule, die dann einfach ganz tolle Förderung offenbar betrieben hat.
Ja, also wirklich. Also gerade so zu meiner Zeit war das wirklich, stand das sehr im Zentrum dieser Schule, dass sie das wirklich, also ich glaube auch immer noch, ich glaube, das ist auch einer so der in Schleswig-Holstein bekanntesten Regelschulen, was die musikalische Erziehung angeht.
Ja, vielleicht muss man dazu sagen, du kommst aus Kiel.
Genau, ja.
In Kiel auf die Schule gegangen.
Wie heißt die Schule?
Das ist das Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel. Ah. Also genau, da kommen eine ganze Menge Leute, auch das halbe LJO, irgendwie kommt immer
das daher. Das stimmt, im Landesjugendorchester Schleswig-Holstein waren sehr viele Leute aus Kiel. Die andere Hälfte waren dann irgendwie Jungstudenten oder sowas. Oder es gab auch schon Leute, die das irgendwie normal zu Hause betrieben haben. Aber ich habe schon tatsächlich auch von anderer Seite sehr gute Sachen über die Schule gehört.
Und dann hast du die Aufnahmeprüfung beim ersten Versuch bestanden?
Ja.
Und wie sieht die Aufnahmeprüfung für Popularmusik aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also man muss ja sagen, es ist ja dieser popularmusikalische Bereich in Lübeck ist ja eingebettet noch in den Musikvermittlungsstudiengang. Das heißt, es ist im Grunde eine kleine Mischung aus zwei Aufnahmeprüfungen. Einmal eine künstlerische Aufnahmeprüfung, wie, denke ich, ihr sie auch kennt. Das heißt, ich habe auf meinem Instrument drei Stücke, glaube ich, vorbereitet, verschiedener Stile. Also es ist weniger dieser Epochenanspruch als vielmehr der Stilanspruch. Das heißt, man sollte sowohl aus der Jazzwelt vielleicht, dann Weltmusik bietet sich an, vielleicht Fusion Jazz.
Kannst du einmal kurz erklären, weil du jetzt mehrmals Weltmusik gesagt hast, was das genau inhaltet? Ach so. Ich kann mir gar nichts unter Weltmusik vorstellen.
Das ist auch ein Begriff, der erstmal relativ dehnbar ist. Ich glaube, ich bin da jetzt auch der Falsche, um jetzt genau die Begriffsrahmen da abzustecken. Aber grundsätzlich stellt man sich da sowas drunter vor, dass es eben interkulturelle Musik aller möglichen Stile sein kann. Das unter Weltmusik kann fallen Klezmer, arabische Musik, Folk.
Oh, wow.
Genau. Kann eine ganze Menge Thema sein. Und da halt auch Sachen, die sich beeinflussen. Also es gibt ja dann noch so einen Bereich, das ist für mich immer, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich richtig ist, aber ich nenne es immer so diese Fusion-Ecke, wo dann zum Beispiel Rock-Elemente mit Jazz, mit arabischer, indischer Musik alles gepaart werden kann und darf und sollte. Und da entstehen dann wahnsinnig viele Genres, wo man gar nicht mehr so richtig den Überblick hat. So ein Beispiel von einer Band, die so ganz viel so in dieser Fusion-Ecke macht, ist zum Beispiel Snarky Puppy, vielleicht habt ihr von der mal gehört. Die machen genau eben das. Ist ein Riesenensemble mit auch teilweise auch Streichern, Bläsern, alles Mögliche.
Das klingt super spannend.
Ja.
Ich kenne mich da gar nicht aus, muss ich zugeben.
Ja, dann hier Hörtipp.
Die sind sehr spannend, Hörtipp.
Die sind tierisch.
Und vermerkt.
Und das war gerade zu der Zeit voll mein Thema. Deshalb war diese Stildiversität gar nicht so das Problem. Ich hatte immer total Lust, möglichst viel auszuprobieren und habe dann mich da eben so drauf vorbereitet. Das war so dieser künstlerische Bereich erstmal. Dann musste man auch Klavier vorspielen. Da war dann eben der Epochenanspruch. Da musste ich Barock, Klassik, Romantik in meinem Fall jetzt anbieten. Man hätte natürlich
auch was also ihr müsst richtig viel Klavier vorspielen. Das ist kein Nebenfach.
Also tatsächlich im Bachelor of Arts, auch bei allen, also nicht nur in der Popularmusik, sondern überall ist Klavier in Lübeck das Ding, halt auch, weil viele Leute ja dann nach dem Studium auch dann den Master of Education anstreben wollen oder sowas in der Schultätigkeit, in der allgemeinbildenden Schule, ist es ja quasi auch mit in diesem Studiengang drin. Und dieses schulpraktische Klavierspiel ist halt eben recht anspruchsvoll gehandhabt hier. Aber, also total gut, aber hat halt eben für die Aufnahmeprüfung erstmal so diese kleine Hürde, wenn man jetzt noch nichts mit Klavier zu tun hatte, ist es schon
vor heftig. Allem zum Vergleich, ich musste für mein Studium, also für den Bachelor of Music, glaube ich, zwei leichte Stücke vorbereiten aus verschiedenen Epochen.
Mhm.
Und das war keine große, für mich war es eine große Herausforderung, aber es war keine große Hürde eigentlich. Das heißt, da ist der Anspruch wirklich nochmal wesentlich höher im Bachelor of Arts.
Ja, also ich glaube, für Klavier kann man das, also für wenn man ein anderes Instrument studiert, kann man das schon sagen, gerade weil zu diesen drei klassischen Stücken jetzt noch ein Volkslied mit, also mit Begleitung und Gesang, ein Jazz-Standard und ich glaube noch irgendwas hinzukommen.
Oh,
also auch in die Popularmusikecke muss man dann gehen mit dem Klavier und sollte auch schon ein Stück quasi so nach so Akkord-Liedsheet-hafter Struktur so begleiten können. Da kriegt man dann auch zum Beispiel dann als Blattspielübung manchmal, also dann kommt dann auch noch Blattspiel.
Ich bin in Ehrfurcht vor allen, die das bestanden haben.
Weil ich finde es sehr interessant, weil auch wenn ich mich mit Kommilitonen unterhalte, die Bachelor oder Master of Music studieren, dann höre ich immer wieder, ach schade, ich hätte gerne mehr Klavierunterricht gehabt, also für die, die das jetzt nicht im Hauptfach studieren. Weil ja eigentlich tatsächlich das Klavier so die Grundlage und die Basis irgendwie für alles bildet und irgendwie, glaube ich, eine Art und Weise ist, wo man Musik ja relativ gut so aufschlüsseln kann, halt einfach so erkennen, woraus besteht es eigentlich. Und ich kann mir das auch in der Popularmusik eben ganz gut vorstellen, wenn quasi alles, was man macht, irgendwie aus Akkorden besteht und man hat halt mal das Instrument da irgendwie und beherrscht es, was halt die Akkorde liefert, dann ist es ja durchaus sinnvoll, dass man das dann auch vernünftig gelernt hat irgendwie.
Total, also genau das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum der Fokus so gelegt wird, weil ja, Musiktheorie und Harmonielehre und so weiter ist in unserer westlichen Welt einfach wahnsinnig klavierorientiert. Und ich glaube, das ist dann auch, sage ich mal, der Anspruch, dass man dann auch möglichst schnell da in der Musiktheorie geht, ist dann halt da auch relativ schnell dann ja los und so weiter. Ist das auch naheliegend, dass man so ein bisschen Klaviervorbildung dann auch haben möchte, damit das eben entsprechend funktioniert. Wobei ich auch überrascht war, wie hoch der Anspruch da dann war. Wobei, wie gesagt, ich hatte halt das Privileg, schon relativ lange Klavierunterricht gehabt zu haben. Von daher war das dann auch okay. Aber ich kenne auch auf jeden Fall Leute, die mit dem Hauptfach schon lang so weit waren, am Start waren und alles und dann tatsächlich sich nochmal ein halbes, dreiviertel oder ein ganzes Jahr nehmen mussten, um wirklich Klaviere für die Aufnahmeprüfung auszuchecken.
Und wie viel Klavierunterricht hat man dann im Studium?
Eine Menge. Okay. Also ich hatte, es ändert sich, ja, es hat sich jetzt, glaube ich, nochmal im Vergleich zu meiner Generation, zu den nachfolgenden Semestern, hat sich nochmal was geändert. In meinem Fall war es wirklich eine Stunde Klavier die Woche, 4 Semester lang. Dann kommt eine große Klavierabschlussprüfung. Ich glaube, jetzt ist es nach 6 Semestern. Und man hat dann auch noch dazu TBK, Tonsatzbegleitendes Klavierspiel, was dann auch nochmal quasi Klavier ist. Ich habe dann immer noch zusätzlich Klavierimprovisation belegt. Also ich hatte super viel Klavier im Studium. Und dann auch nach dieser Klavierabschlussprüfung, die ich dann im 4. Semester hatte, habe ich dann über Zuwahlfächer weiterhin Klavier immer schon dazu gewählt, auch bis jetzt noch. Weil, naja, dadurch, dass auch in der Aufnahmeprüfung vielleicht auch gerade deswegen, weil der Anspruch so hoch war, ist der Klavierunterricht, den wir Bachelor of Arts Leute hier angeboten bekommen, alles, was ich erlebt habe, wirklich super. Also ich habe es sehr genossen, hier Klavierunterricht zu haben.
Und ist dieser Klavierunterricht, jetzt reden wir so viel über den Klavierunterricht, aber das ist ja auch ja, wirklich, wirklich wichtig und wir kommen ja auch später noch dazu, dass ja Teil eures Studiums auch Komposition, glaube ich, ist und Arrangieren und so weiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben dafür einfach die Grundlage bildet. Und deswegen wäre meine Frage noch, woraus denn der Klavierunterricht eigentlich besteht. Also tonsatzbegleitendes Klavierspiel, was du gerade erwähnt hast, das ist ja dieses, dass man nach Akkorden spielen lernt. Der Klavierunterricht, lernt ihr dann da wirklich Stücke, also auch der klassischen Musik? Oder läuft es dann halt so, dass ihr da irgendwie hinkommt und eben mal ein Stück arrangiert oder...
Genau, also es ist im Grunde so, dass erstmal kann man so in 2 Dekaden sprechen. Erstmal die Zeit vor dieser Klavierabschlussprüfung und die Zeit danach. Weil diese Klavierabschlussprüfung ist genau wie die Aufnahmeprüfung recht, also recht anspruchsvoll, weil da auch wieder ne, Stücke von 3 Epochen
und das klingt Jazz so ein bisschen wie ein Physikum bei Ärzten. Oder
also, ich glaube, damit ist es nicht zu vergleichen. Wobei man ja, also... Wenn man die beiden Studien vergleicht, ne, ist es ja dann, Klavier muss man sich im Zweifel jeden Tag beschäftigen, mit dem Physikum dann halt über einen anderen Zeitraum dann sehr intensiv. Gerade aber jetzt für diese Abschlussprüfung haben die Klavierdozierenden sehr genau auf der Reihe, was drankommen soll und was gefordert wird. Und die gehen da sehr systematisch ran, erstmal diese Klavierprüfung abzusichern, dass sie erstmal mit dir gucken, alles klar, was ist dein Standgrad, wie bereiten wir dich auf diese Prüfung vor? Und da geht es sehr viel um auch diese klassische Ecke tatsächlich, weil da viele vielleicht noch nicht das Niveau spielen, was in der Prüfung dann gefordert wird. Also gerade klassische Literatur spielt am Anfang eine große Rolle. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die da total fit sind und dann eher, sag ich mal, Ausbaubedarf so in dieser Jazz- oder Improvisation oder wenn die halt ein Volkslied-Melodie bekommen, muss man das dann zum Beispiel auch in der Prüfung dann schnell harmonisieren oder solche Sachen. Dass die dann da fit gemacht werden oder im Kadenzspiel zum Beispiel. Klassisch so wie Jazz, also das ist das Coole, dass da eine sehr breite Ausbildung dann erstmal erfolgt. So nach dieser Klavierprüfung, wenn die geschafft ist und man wählt dann irgendwie, wie ich, dann 1000 Zuwahlfächer Klavier, dann ist es super frei, dann ist es wesentlich entspannter und man kann auch so ein bisschen gucken, was braucht der Schüler, die Schülerin oder was ist auch einfach so der Interessensbereich. Also für mich war immer klar, ich bin dann ins Zuwahlfach Klavier und habe gesagt, ich möchte nur Jazz spielen, ich möchte nur improvisieren und das mich da wirklich darauf spezialisieren. Also am Anfang habe ich sehr breit Aufstellungen immer gemacht und dann dachte ich so, ey, nach 2, 3 Jahren Klavierunterricht möchte ich jetzt wirklich spezialisieren. Also jetzt an der Hochschule.
Und was beinhaltet das Studium noch, außer so viel Klavier?
Jetzt klingt es, als wäre es nur ein Klavierstudium. Das stimmt natürlich nicht. Also alles Mögliche. Also ich habe natürlich Hauptfachunterricht, wie alle anderen auch. Wir hatten... also in der Vergangenheit gesprochen, jetzt habe ich ja, ich bin ja jetzt schon relativ weit im Studium. Ich habe ja gar nicht mehr so, ja, schon im 9. Semester.
Neuntes Semester Bachelor.
Ja, wobei man sagen muss, die Regelstudienzeit durch Covid wurde, glaube ich, auf 10 Semester hochgestuft. Ich habe das auf meinem hier Dingsschein da Studienbescheinigung gesehen. Ich dachte so, moin.
Das ist gut zu wissen für alle. Also die Regelstudienzeit wurde durch Covid auf 10 Semester
hochgestuft. Ja, lieber nochmal im Studien, wie heißt das da, diese Bescheinigung, die man da sich ausdrucken kann im Campus Office, diese Studienbescheinigung, die man da, da steht es drauf, die Regelstudienzeit. Und bei mir steht da 10 Semester. Also
schon ich meine, es ist auch so absurd, weil an irgendwie normalen Universitäten hält sich, glaube ich, also ein Prozentsatz von irgendwie 3 Studierenden an die Regelstudienzeit. Ja. Von uns wird es so erwartet, dass man irgendwie sein Studium so durchprügelt. Also ich finde es durchaus legitim, sich da Zeit zu nehmen.
Vor allem auch mit Corona jetzt, wenn man bedenkt, wie Musikunterricht ohne Präsenz stattgefunden hat. Das ist ja eine Absurdität ohnegleichen gewesen.
So ist es. Ich hatte auch ein Semester keinen wirklichen Hauptfachunterricht. Einfach dadurch, dass ich in Kiel war, weil ich da üben konnte. Hier konnte man eine Zeit lang gar nicht üben. Was natürlich, war ja klar, ne? War ja für alle dasselbe. Aber ich glaube, gerade deswegen finde ich es sehr vernünftig, dass man da auch entspannt ist. Also gerade auch nach Covid habe ich auch mir für ein paar Sachen Zeit genommen. Und es war immer cool, so, also da nie ein Haar nachgekräht, von daher ist das alles super. Trotzdem ist dann weniger repräsentativ, was ich jetzt so an Kursen habe, da habe ich recht wenig und sehr ausgesuchte Sachen von mir, persönlich ausgesuchte Sachen. Aber früher gab es alles mögliche über Chorleitungen, also klassische Chorleitung, sowie popularmusikalische Chorleitung, Orchesterleitung, Ensembleleitung. In meinem popularmusikalischen Bereich natürlich wird das Ensemblespiel recht groß geschrieben. Also man sollte in möglichst vielen Ensembles spielen und da gibt es hier eine ganze Menge. Also es gibt eine Big Band, 2 Rock- und Pop-Ensembles, die sich immer jeweils anderen Themen so ein bisschen widmen, Semester, von Semester zu Semester. Es gibt 2 Jazz-Ensembles, gibt ein Klezmer-Ensemble, ein Weltmusik-Ensemble. Also da gibt es eine ganze Menge,
und was man da machen kann. Wie ist es mit dem Bachelor of Arts? Kann man ja auch in die Schule gehen. So ist es, ja. Wann legt man da den Schwerpunkt? Oder hast du jetzt sogar die schulische Ausbildung direkt mit dabei,
theoretisch? Also eine ganze Menge hat man im Bachelor of Arts bereits. Also sowas wie Musikpädagogik oder Erziehungswissenschaft oder Entwicklungspsychologie sind durchaus Sachen, mit denen man hier konfrontiert ist im Bachelor. Wobei ich sagen würde, dass die wirkliche Spezialisierung dann im Master of Education erfolgt. Das ist nach dem Bachelor, der ist sehr divers und hat ja wirklich diesen in Lübeck ja auch wirklich sehr schönen künstlerischen Schwerpunkt. Ich finde auch für alle Menschen, die in die Schule gehen wollen, total super, dass die trotzdem hier die Möglichkeit haben, mal künstlerisch auch so ein bisschen zu gucken und das mal zu erforschen für sich. Weil ich bin der Meinung, nachher, wenn man in der Schule ist, gerade als Musiklehrkraft, ist es wichtig, dass man eine ehrliche Liebe zur Musik auch im künstlerischen Bereich aufgebaut hat, damit man eben diese Vermittlung dann in dem Bereich auch entsprechend machen kann.
Absolut.
Also bin ich absolut der Meinung, dass das voll wichtig ist. Aber genau, also wenn man jetzt sagen möchte, ich möchte wirklich nur in die Schule, dann ist das im Master of Education dann wirklich relativ fix. Im Bachelor ist es alles halt, wie gesagt, sehr offen und man kann sehr, sehr viel machen. Aber die Grundzüge werden da schon gelegt. Also sonst wird das, glaube ich, auch nicht so gut funktionieren, dann in 2 Jahren den Master zu machen. Und dann.
Aber ihr müsst nicht wie alle anderen, die quasi einen Bachelor of Education oder Bachelor of Arts machen, müsst ihr nicht noch ein Nebenfach in Hamburg besuchen.
Ah ja, das, super. Das ist tatsächlich so ein Knackpunkt. Das ist schon richtig, das habe ich jetzt vergessen. Also es gibt die Möglichkeit, sich nach 3 Semestern zu entscheiden, ob man so ein Zweifach in Hamburg macht. Oder es heißt glaube ich, Musik-Doppelfach oder Profil. Also Profil-Popularmusik zum Beispiel in meinem Fall habe ich dann gewählt. Wobei mein Bachelor dann dadurch sehr in diese Popularmusik-Ecke dann gekommen ist. Und andere Leute haben dann zum Beispiel ein Zuwahlfach in Hamburg. Und da ist es dann natürlich klarer, dass du in die Schule gehst, weil du dann natürlich auch ein anderes Fach studierst und hast dann hier entsprechend deine Schwerpunkte anders gesetzt und so. Wobei nach diesem Bachelor, also erstmal ein Bachelor of Arts, geht erstmal eine ganze Menge mit. Kannst du erstmal gucken.
Aber das klingt ja total krass. Also das klingt ja, als würdet ihr einfach quasi 2 Studien in einem machen. Also ihr macht im Grunde genommen ein künstlerisches Studium im Popularbereich und aber bildet euch auch noch dafür aus, eben mal zu unterrichten in der Schule oder in der Musikschule. Wann übt ihr denn? Auch wenn du von diesen ganzen Ensembles erzählst. Das klingt einfach so, als hättet ihr doppelt und dreifach so viel zu tun als wir in unserem Studium jetzt im Bachelor of Music oder so.
Ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Handbegriff dran, wo sich diese Studien dann doch krass unterscheiden von einem rein künstlerischen Studium. Also gerade im Popularmusikbereich merke ich, ich kann halt nur für den sprechen. Bestimmt ist es bei den anderen vielleicht auch nicht anders. Aber bei uns ist wirklich, also haben wir Ensembles und Dozierende, wo der Anspruch wirklich so ist, dass man wirklich sagen kann, ey, wir kriegen hier wirklich ein künstlerisches Studium noch mit. Das ist der Hammer. Ist auf dem Papier nirgendwo so eindeutig sichtbar, aber das ist ein wahnsinniges Privileg. Es ist der Hammer. Gleichzeitig kommt jetzt halt der Knackpunkt. es ist so viel. Es ist wirklich, wirklich viele Kurse und viele Ensembles, die man natürlich auch mitnehmen möchte, weil das ja auch der Prozess ist, wo eine ganze Menge gerade so im Jazz-Pop-Bereich findet, da wirklich super viel statt. Ich persönlich nehme daraus viel mehr mit, als jetzt aus den reinen Übezeiten. Jetzt
ja, oder nur 6 Stunden alleine im Übezimmer dann zu sitzen.
Genau, genau. Also da findet im Ensemble die Kommunikation statt, um die es dann letzten Endes geht. Aber das Üben ist, also war für mich, also das, man muss ganz schön diszipliniert sein, damit man seine Zeiten so einteilen kann, wie es vielleicht jetzt eine Person kann, die es nur rein künstlerisch studiert.
Du bist auch hier in Lübeck in relativ vielen Ensembles, ja, man kann das schon freischaffend tätig nennen, glaube ich. Dazu gehört Leon and the Lion Cage.
Genau, Leo and the Lion Cage.
Leo and the Lion Cage. Ja, ja, ja. Vagabund, darüber hatten wir doch auch schon mal gesprochen.
Ja.
Dann habe ich dich neulich auf irgendeinem Plakat gesehen mit Ilja Ruf.
Genau, Trio von Ilja Ruf.
Also
genau.
Was kommt da alles noch? Ist das erstmal alles oder hast du ja, da also noch mehr Ensembles?
An sich haben wir dann noch ein Quartett um Leon Slutkin, einen Saxophonist, der hier auch studiert hat, der ist mittlerweile in Hamburg an der HFMT.
Dann deine eigene Band, die du ja, glaube ich, auch mitgegründet hast.
Ja, genau.
Als Schüler noch.
Ja,
ist das
genau.
Diese Leo-Band?
Das ist Leo in Lion Cage, genau. Okay. Und dann diverse Ensembles, die sich mal dann also so projektweise dann zusammenformen. Jetzt haben wir zum Beispiel so ein kleines Elektro, also so ein Hybrid-Elektro-Popularmusik-Ensemble.
Irre. Also
angefangen zu gründen, es ist in den Startlöchern, da kommt bestimmt
jetzt. Und wie läuft es dann? Also erstens, wie gründet man so ein Ensemble? Zweitens, wie schafft man es dann irgendwie damit konstant weiterzuarbeiten? Und komponiert ihr eure eigenen Sachen? Wie läuft das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Erzähl mal ein bisschen.
Also ich glaube, es läuft ganz viel darüber, im richtigen Zeitpunkt so richtige Menschen um sich zu haben, mit denen die richtige Energie und die richtige Idee entsteht. Also gerade mit Lion Cage zum Beispiel war das ja noch in der Schulzeit, wo man jetzt eigentlich noch gar nicht groß gesagt hatte, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, eine Band zu gründen. Also das war also kurz davor, dass alle möglichen Leute irgendwo hin zum Studieren gehen, so manche Leute auch noch ins Ausland und diese ganzen Sachen, ne, was nach der Schule eben so ist. Nur hatten wir da eben so eine Zeit rund um die damalige EBG-Schul-Big-Band quasi, die halt auch wie diese ganze Schule an sich irgendwie total der krasse Nährboden war. Also da waren auch, da sind dann Leute dann halt studieren gegangen und so weiter. Also das war ein super, super nicer Platz, um einfach da schon zu networken irgendwie, das war der Hammer. So, dann hatten wir da einfach so einen Kreis von Leuten, wo wir wussten, ey, wir spielen super gerne zusammen Musik und wir hören ähnliche Musik, wir interessieren uns für die gleichen Sachen. Und dann kam einfach irgendwann tatsächlich die Idee, mal zu sagen, ey, lass uns mal einmal die Woche treffen und Musik spielen, die wir lieben. Gar nicht mit dem Anspruch, eine Band zu gründen, gar nicht mit dem Anspruch, Musik zu schreiben oder so. Und dann ist die Band zum Beispiel dann einfach so ein bisschen so, hat sich entwickelt und dann kam dann irgendwann die Idee, ey, wir müssen das alles mal zeigen, was wir hier machen. Und dann haben wir uns um den ersten Auftritt gekümmert und erst da ist dann auch so ein bisschen das Konzept und der Bandname entstanden, als wir dann den ersten Auftritt fix hatten.
Woher kommt der Name?
Unsere Sängerin heißt Leonie.
Ah, deshalb Leo und nicht Leo, jetzt verstehe ich.
Genau.
Ah.
Also so Leo oder Leo, wie auch immer kann man eigentlich sagen, wie man will. Und dachten, es ist irgendwie ein spannender Name. Vor allen Dingen, weil unsere Lieblingsband heißt Cat Empire. Und irgendwie dieser Tierbezug war da irgendwie, hatten wir Bock drauf und dann haben wir es halt irgendwie, genau. Aber so ist der Name so kurz und knapp entstanden.
Ist ein geiler Name.
manchmal, wir hatten da aber auch schon alles mögliche an Missverständnissen. Leon on the Lion Stage hatten wir, Leon in the, keine Ahnung. Also da passiert immer eine ganze Menge mit.
Ich habe es ja auch nicht hinbekommen. Ist okay.
Ja, und dann war es so ein bisschen klar, das war auch in der Zeit, wo ich in Hamburg was angefangen hatte zu studieren, was so ein bisschen so in diese Audio Engineering und Tonassistent und diese Geschichte so reingeht. Das heißt, ich hatte da viel so mit Audiokram zu tun und hatte dann auch total Lust, irgendwie ganz viel aufzunehmen. Dann haben wir irgendwie angefangen, unsere ersten Sachen aufzunehmen, entsprechend auch irgendwie mal angefangen, das ein oder andere zu schreiben. So damals halt die Anfänge.
Schreibst du dann auch?
Genau, also ich habe dann da, ich habe da immer schon so ein bisschen für mich selber geschrieben, also so seit ich, keine Ahnung, so 13, 14 bin, so kleine Melodien, kleine Texte und was auch immer.
Also du schreibst Melodien und Texte gleich mit?
Also es kommt immer drauf an, wie so ein Song entsteht, ist total unterschiedlich. Das kann, im Falle von Lion Cage war es meistens so, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, nach der Uni irgendwie nach Hause kam, ein bisschen am Klavier gejammt habe und das ist doch irgendwie eine ganz nice Idee. Und dann habe ich da ein bisschen drauf rumgegrübelt. Manchmal entsteht auch ein Text zuerst, also wenn irgendwie was irgendwas ist, was irgendwie auf der Seele brennt und man schreibt es direkt runter und dann hat man irgendwie danach eine Idee, wie so könnte die Musik aussehen oder so. Na, und dann kam das so, dass wir dann die ersten paar Songs irgendwie so ein bisschen so im Keller aufgenommen, so ein bisschen so gedacht haben, okay, ja, so. Und dann ging es dann los, dass ich gesagt habe, Leute, lass mal wirklich uns darum kümmern, viele Auftritte zu spielen. Lass mal darum kümmern, irgendwie ein bisschen Webpräsenz zu haben, lass mal darum kümmern, erstes Album, erstes was auch immer. Und dann ging das wirklich, also haben alle am gleichen Strang gezogen, haben auch gesagt, ja Mann, jetzt ist eine gute Zeit, lass mal machen. Und damit steht es und fällt es. Und das ist so meine Erfahrung so mit allen Ensembles, die ich mitgegründet oder in denen ich dann bei der Gründung dabei war oder in welchem Prozess ich da auch immer eingestiegen bin. Es geht darum, dass so ein paar Leute einen richtigen Zug entwickeln oder es kann auch nur eine Person sein, aber die anderen müssen sagen, ja Mann, jetzt ist die Zeit, lass machen.
Und den Zug hast du in diesem Fall entwickelt? Also du bist quasi so ein bisschen derjenige, der das irgendwie so in jeder Hinsicht irgendwie so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Kann man das so sagen?
Ich habe vorher relativ lange in einer relativ großen Band gespielt, Tequila and the Sunrise Gang hieß die. Da waren wir schon in Deutschland.
Tequila and the Sunrise Gang.
Genau. alle so komische Band haben, die so ewig lang sind. Ja, ja. Vielleicht kam daher auch so ein bisschen so diese Affinität zu möglichst langen und komplizierten Bandnamen. Und da waren wir schon deutschlandweit relativ viel auf Tour. Und da war bei mir dann eigentlich so ein Drängen danach, möglichst schnell jetzt auch mit den Leuten von Lion Cage dann zu sagen, ey Leute, lass das doch auch machen. Das ist doch der Hammer, lass da hin. Und dadurch, dass ich dann das eine oder andere dann natürlich aufgeschnappt habe, so wie man jetzt zum Beispiel gut an Veranstalter rangeht, wie man irgendwie Locations bucht, wie man auch gerade so eine erste CD dann verlegt und an den Start bringt, da ging das dann halt dann relativ schnell los. Und dann muss man aber sagen, es war jetzt nicht nur, dass ich die ganze Zeit gezogen habe und da die anderen mitgezogen habe, sondern das war wirklich, wo dann klar wurde, welche Richtung das denn zum Beispiel, wenn es in so eine CD-Produktion, da müssen alle am gleichen Strang ziehen. Und dann geht es darum, dass man wirklich alle am Start hat.
Und ihr seid ja wirklich sehr erfolgreich, also großer Hörtipp,
Hörempfehlung. Wir sind absolut beeindruckt, glaube ich, hier wieder. Also ja. Selma und ich wundern uns immer darüber, was du alles kannst.
Ja, da kommen wir ja später noch zu, was kann es noch alles später kann. Zu. Aber du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, das war auch eine Sache, die uns sehr interessiert hat, dieses sich selber managen auch und irgendwie schon zu lernen, ach, wie bucht man sich eben eigentlich Locations, wie macht man das, wie networkt man, das hast du vorhin auch benutzt, das Wort. Glaubst du, das ist vielleicht in deiner Musikszene noch ein bisschen wichtiger? Man sagt so, die Jazzszene ist eigentlich so die am härtesten umkämpfte Szene im Musikbereich, einfach weil es unglaublich viele Leute gibt, die das machen wollen und relativ wenig Möglichkeiten. Es ist eine Nische, ne? Es ist irgendwie eine Nische und man hat ja auch tatsächlich in dem Fall, gibt es ja so gut wie gar keine Festanstellungen. Also ich meine eben, wir, die hier irgendwie klassische Musik studieren, haben immer noch irgendwie den Lichtblick Orchester oder Musikschule oder irgendwas und das gibt es ja im Jazz eher weniger. Und welchen Stellenwert hat das für dich oder auch im Studium, dieses schon gleich zu lernen, wie managt man sich eigentlich?
Ja, schwierig. Ich glaube, dass die Jazz-Szene natürlich, oder also im weitesten Sinne Popular- und Jazz-Szene, ne? Also gerade in der Popularmusik hat man halt noch mehrere Szenen. Also gerade durch Vagabund blicke ich jetzt in eine Szene, die ist nochmal eine komplett eine andere mit dieser Klezmer-Weltmusik-Ecke. Dann gibt es die Jazz-Szene, in der ich mit einem Quartett-Trio irgendwie unterwegs bin. Und dann mit Lion Cage fast schon eher so in der Pop-Ecke so und auf eher größeren Bühnen. Das heißt, wir sprechen da von wahnsinnig vielen Bereichen. Im Unterschied zur Klassik gibt es jetzt, was Festanstellungen angeht, viel weniger Möglichkeiten. Also es gibt in Deutschland, ich glaube, 4 fixe Rundfunk-Big Bands. Ich glaube, es sind 4. Da kannst du Glück haben, kannst du auch Pech haben. Es gibt natürlich im Pop diesen ganzen Musical-Stage-Bereich. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, aber das ist auch jetzt alleine, also das ist viel weniger ausgesorgt, wenn du jetzt sagst, du hast eine Orchesterstelle. Es ist ein ganz anderes Gewicht, als ich habe eine Principal-Stelle in einem Musical. Also das ist was wirklich grundlegend anderes. Das heißt, natürlich ist die Frage, wie managt man das so, dass man in den Szenen irgendwie präsent bleibt und an die richtigen Sachen rankommt. Das ist für jede Szene, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, im Jazz ist es zum Beispiel auch der ganze Bereich des Marketings und wie vermarktet man sich selbst noch ein ganz anderer als im Pop. Im Pop hast du wirklich, wirklich ganz grundsätzlich das Ding, dass Marketing eine ganze Menge ausmacht. Also, dass du da wirklich an die richtigen Leute zur richtigen Zeit rankommen musst, um in bestimmte Kreise mal deinen Namen gedroppt zu kriegen und dann hier hast du vielleicht dann eine Möglichkeit. Das heißt, im Pop ist es auch relativ wichtig, wo hält man sich auf. Es gibt einen so einen Popularmusik-Hotspot in Deutschland, das ist Mannheim, die Pop-Akademie, Baden-Württemberg heißt die, glaube ich.
Mit denen habe ich gerade im Sommer gearbeitet. Die haben bei den Ettlinger Schlossfestspielen so eine Show gemacht mit Queen und das waren wirklich sehr, sehr gute Popsängerinnen und
Sänger. Ja, also das ist so ein bisschen der Ort, also für mich eher aus Produziersicht. Also ich finde so diese ganze Produktion der aktuellen Popmusik interessanter als das Musizieren. Also für mich wäre zum Beispiel Mannheim eine Adresse, um jetzt da so ein bisschen in diese Produzentenwelt reinzuschauen.
Wenn du jetzt gerade schon von den Charts redest und quasi von Popsängern oder Sängerinnen, die da wahnsinnigen Erfolg haben, haben die meisten erfolgreichen Popularmusiker studiert? Oder, weil, also man hat irgendwie oft den Eindruck, dass viele Leute das auch so ein bisschen autodidaktisch irgendwie machen und dann da Erfolg haben. Das funktioniert in der klassischen Musik ja nicht so wirklich, muss man ehrlich sagen. Also da muss man schon studiert haben. Aber ja, das hatte ich mich nämlich auch gefragt, ob das quasi eine Sache ist, wo man sagt, nee, man muss das schon auch studiert haben und dann kommt man irgendwie an die Connections oder...
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube auch da, ne, Unterschied zum Jazz ist, sind nochmal wirkliche Unterschiede. Also ich glaube in der Popwelt als Instrumentalistin ist es, glaube ich, schon nicht unentscheidend, eine wirklich fundierte Ausbildung durch ein Studium jetzt zum Beispiel genossen zu haben. Im Zweifel guckt niemand nach dem Schein. So ist es nicht. Das ist nicht die Sache. Aber man muss natürlich in gewissen Sachen gewisse Erfahrungen gesammelt haben, damit man jetzt gefragt wird für bestimmte Sachen. Was jetzt die Leute ganz an der Spitze angeht, irgendwelche bekannten KünstlerInnen oder so, da ist es vielleicht eher noch so, dass man dann einen ganzen großen Anteil Autodidakten antrifft, einfach weil es da um andere Sachen geht. Da geht es jetzt nicht um möglichst technisch versiert sein, sondern da geht es halt um den Nerv der Zeit treffen, da geht es um Leuten aus der Seele sprechen, den Zeitgeist treffen und so weiter.
Oft also, schreiben die Leute ja ihre Sachen auch nicht mal selber und machen eigentlich nicht mal ihre eigene Musik,
sondern... Das kommt dazu, ja, das ist natürlich... Das ist natürlich so ein Riesending, klar. Also da hast du diesen großen Bereich der Interpretation, ne? Und dann hast du da ein Ghostwriting-Team von 20 Leuten, die an einem Song schreibt. Aber ist nicht immer so, ne? Es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die ganz anders unterwegs sind. Also Beispiel ganz am Spitze der Charts wäre jetzt zum Beispiel eine Billie Eilish oder so, die ihr erstes Album zusammen mit ihrem Bruder so produziert hat und da schon relativ eigen und aber jetzt auch mit Studium und so nicht so viel zu tun hatte. Ne? Also das ist dann bei ihr zum Beispiel so. Ich glaube, im Jazz ist es wesentlich wichtiger, dass man studiert hat. Also es gibt wirklich beste Beispiele, die diese Regel nicht bestätigen. Ne? Also es gibt wirklich super Leute, die nicht studiert haben, Autodidakten waren. Das Beispiel ist Jacob Collier zum Beispiel, falls so ein Name.
Also man merkt schon, hier sind so ganz viele Hörtipps,
die kommen
immer mal wieder.
Also vielleicht weniger repräsentativ für aktuellen Jazz, als vielmehr so, wie kann ich möglichst viel Musiktheorie und irgendwelche spannenden Konzepte in einen Song bringen und wirklich ohne studiert zu haben. Also das ist halt so ein Beispiel für so einen Typen.
Es gibt dann ja auch immer wieder Popmusiker, die auch irgendwie weltbekannt sind, die dann doch studiert haben und auch teilweise klassisch studiert haben. Also mir fällt da immer Lady Gaga zum Beispiel ein, die glaube ich auch klassisch Klavier studiert hat, richtig?
Ach, also krass,
wirklich als Konzertpianistin. Wahnsinn, dass ich falsch sage. Und ich glaube, da ist dann schon, also gibt es sehr viele Leute, wo man sich dann irgendwie doch manchmal wundert und denkt, boah, krass, also da steckt echt eine, also ja, eigentlich, wie du sagst und wie das vielleicht auch bei dir der Fall ist, so eine doch lebenslange, grundlegende Musikausbildung einfach dahinter.
Ja, und das findet man immer wieder. Also man wundert sich in beide Richtungen. Ne? Also man hat dann irgendwie einen Jazzpianisten, wo man sagt, wow, was für eine virtuose Technik. Und dann ist das jemand, der am besten noch irgendwie mit 20 angefangen hat, sich autodidaktisch Klavier beizubringen. Andererseits, also es gibt in alle Richtungen, sage ich mal, einfach super viele krasse SpielerInnen. Und ob da jetzt ein Studium dahinter steht, ist vielleicht weniger eindeutig als in der Klassik. Vielleicht, weiß ich nicht.
Lass uns nochmal zurückkommen. Du bist nicht nur ein musikalisches Multitalent, sondern produzierst eben auch. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Also für uns hier im Podcast machst du die Schnitte, machst alles, was mit Technik zu tun hast. Das ist einfach großartig. Hier auch nochmal ein ganz, ganz großes Danke und ein großer Applaus.
Naja. Wir wüssten nicht, was wir ohne dich tun sollten.
Wir wären am Ende. Es wäre grauenvoll. Aber das beinhaltet ja noch mehr, richtig? Produktion beinhaltet ja viel mehr. Was gehört dazu?
Genau, also dieser Riesenbereich Produktion ist erstmal, boah, wie nähert man sich dem? Also ich glaube, es ist alles von quasi Musik, wie sie im Raum akustisch klingt, bis hin zu einer CD kann zum Beispiel eine Produktion sein. Das heißt, was ich häufig mache, ist Arbeit mit Ensembles, die Musik eben verewigen wollen.
Auf Platte.
Auf Platte. Gibt es. Ja, also in meinem Fall, ich stehe total drauf, das zu sagen, ja, ey, das ist, lass eine Platte machen. Also ich ist doch blöd zu sagen, ja, lass uns ein Spotify-Album. Also letzten Endes, die Praxis sieht natürlich so aus, ne? Aber genau, also zum Beispiel mit Ensembles sich zusammenzusetzen, die kommen dann an mich ran und sagen, ja, wir haben, wollen eine CD aufnehmen. Und, dann geht das eben los. Also ich habe zum Beispiel einen Raum in Kiel, wo ich dann Produktionen mache. Kürzlich zum Beispiel auch eine Sängerin, die hier studiert hat, hat ein großartiges Album bei mir aufgenommen. Ganz großartige Musik.
Also
die
noch ist dann, ein Hörtipp.
Ja, also das ist noch nicht draußen, aber das kommt dann und das ist zum Beispiel phänomenale Musik und super Sängerin, die dann eben zum Beispiel an mich reingekommen ist und gesagt hat, ja, ich habe Songs, ich habe eine Idee, ich möchte eine CD machen. Und dann geht das dann eben los. Dann kommt man ins Studio und dann ist meine Aufgabe im Grunde, das alles so klingt zu lassen, wie der Künstler die Künstlerin möchte oder wie meine Vorstellung ist. Je nachdem, wer diesen Produzentenjob übernimmt. Also das ist zum Beispiel also eher die Person, die dann die Klangvorstellung hat und sagt, alles klar, so soll das denn nachher klingen. Und dann geht es darum, Mikrofone aufzustellen, welches Mikrofon passt zu welchem Instrument, was für eine Art von Mikrofon, welchen Abstand von Mikrofon und so weiter. Dieser ganze nerdige Kram. Und dann geht es los dann in dieser Nachbereitung, ne, mit wie gehe ich jetzt entsprechend vor, die Klänge so zu noch nachzubearbeiten.
Also Postproduktion.
Genau, dann, dass sie sich möglichst gut zueinander fügen und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was man da macht.
Woher hast du das nerdige Wissen? Woher hat man das? Ich habe es nicht. Du hast es ja nicht studiert. Wie hast du das gelernt?
Also eine Zeit lang habe ich es tatsächlich studiert, wobei das eher eine Zeit war. Also ich war in Hamburg an einer privaten Musikakademie, wo es eben so um Audio Engineering heißt der Begriff. Das ist so ein bisschen dieses, was so Richtung Tonmeister, vielleicht wenn man es so nennen möchte, geht. Ist natürlich noch was anderes als dieses klassische Tonmeisterstudium jetzt. Aber das habe ich ein bisschen eine Zeit lang da praktiziert, wobei es eher eine Zeit war, in der ich mich selber super viel mit dem Zeug beschäftigt habe. Ich bin dann nur zweimal die Woche hin, hatte da Kurse, wobei ich sagen muss, dass die eher so aus Networking-Aspekten ganz cool waren, dass man dann mit Leuten zusammen war, die eben das Ähnliche wollten. Und dann hatte ich da eben dann die Möglichkeit, in diesem Raum zu sein, wie ähnlich wie hier. Wir sitzen ja hier gerade auch in der Studioregie mit einem riesengroßen Pult, kann man sich so vorstellen. Und saß da eben wirklich... Was denn?
Ein Mischpult?
Genau, so ein Mischpult. Ja. Und da hatte ich dann eben die Möglichkeit, in dieser Akademie wirklich nächtelang einfach zu sitzen mit diesen riesigen Geräten und riesigen Möglichkeiten und mich da nächtelang einfach selber auszuprobieren. Und habe einfach also Nächte durchgezecht mit lass mal gucken, welcher Kompressor und welcher Equalizer für welches Instrument und hier, wo kann ich da irgendwelche Sachen und hast du nicht gesehen. Also wahnsinnig viel ausprobiert. Also da bin ich, glaube ich, halber Autodidakt, halber YouTube-Durchsucht-Tutorial-Mensch.
Und es hat dir, also ja, enorm viel gebracht, jetzt schon. Also ich meine, das ist ja irgendwie quasi fast so eine Zweitkarriere, oder? Also
es ist schön, es ist tatsächlich so. Also gerade so dieses im Engineering-Bereich durfte ich wirklich schon großartige Sachen betreuen. Unter anderem war ich jetzt auch in Göttingen für Produktionen rund um die Händel-Festspiele mit dabei. Und hier im Hochschulbereich, was gerade alles mit Popularmusik angeht, mache ich eigentlich alles, was im Produktionsbereich liegt. Jetzt gerade auch zum Beispiel diese digitale Revue, die wir letztes Jahr hatten. Da ging es dann auch noch mehr in diese Postproduktion und dann wirkliche Musikproduktion jetzt auch im digitaleren Sinne. Ne? Also ich meine, es ist ja von Genre zu Genre sehr unterschiedlich, was der Aufgabenbereich eines Produzenten ist. In der Klassik vielleicht mehr dann auch tatsächlich in dem Moment des Einspielens da zu sein und in der Partitur festzustellen, alles klar, für das Klangliche, also das Ensemble hat meistens eine super Idee, wenn ein Streichquartett spielt, die haben eine sehr genaue Vorstellung und ich bin der Letzte, der da irgendwo reinquatscht, aber aus produzierender Sicht gibt es natürlich auch noch Sachen, die einfach wichtig sind, so zum Beispiel, das würde ich für so eine CD-Fassung vielleicht eher noch ein bisschen anders interpretieren, weil ich die CD jetzt im Ohr habe zum Beispiel.
Also das heißt, du sagst schon auch inhaltliche Sachen.
Ja, also das macht es für mich reizvoll. Also
ja,
ich glaube, das rein
also du bist jetzt nicht nur der Tontechniker, der...
Eben, das ist das, was mich so sehr stört. Also deswegen habe ich mein Studium in Hamburg zum Beispiel dann auch irgendwann abgebrochen, weil es nachher nur noch Mikrofongenörde und Physik war, wo ich so dachte, ey, nee, das ist es nicht. Ich möchte schon inhaltlich beisteuern, ich möchte musikalische Idee gestalten. Ich möchte, also in der Revue war es halt auch viel die Funktion dann zu sagen, alles klar, ich habe dann jetzt hier drei Bläser stehen, habe die Partitur, alles klar, wie können wir das jetzt möglichst CD-reif klingen lassen? Das ist so dieses, was ich im klassischen Bereich dann zum Beispiel mache, während im popularmusikalischen Bereich dann vielleicht mehr dann am Laptop sitzen und dann Sounds entsprechend gestalten und irgendwelche Stimmeffekte und so weiter. Also da gibt es diese ganze große Welt dieser Ausproduktion von Popsachen, um die dann eben radioreif oder was auch immer klingen zu lassen.
Ich finde das ganz hochinteressant, vor allem in Anbetracht dessen, dass ja sich diese ganze Tonaufnahmewelt im Wandel befindet. Und dass ich glaube, dass es auch sehr, sehr schwer ist für Leute, die vor, sagen wir, 20, 30 Jahren Tontechnik studiert oder gelernt haben, jetzt noch mitzuhalten. Also du bist ja mit der ganzen Digitalisierung, musst du dich befassen, du musst ja neue Modalitäten finden. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und du bist tatsächlich der einzige Mensch in meinem Umfeld jetzt, wo ich sagen würde, okay, der hat da dieses Gesamtpaket und kann, was auch immer das dann für ein Beruf ist, weil es, also du hast ja gesagt, Musical Director, Produzent, das ist sowas noch nicht richtig Greifbares, aber da ist auf jeden Fall irgendwie eine Art von Wandel vorhanden. Mhm. Ich finde, man sieht das selbst hier bei uns an der Hochschule. Es gibt ja Leute, die hier tätig sind für die Aufnahmen und ich habe gelegentlich schon das Gefühl gehabt, dass die eher überfordert waren mit den Anforderungen, die während der Corona-Pandemie dann auf sie zugekommen sind, weil ja plötzlich die Nachfrage so, so groß war nach Aufnahmen und auch nach einer nicht unbedingt perfekten Aufnahme, aber nach diesem sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Laien- oder Übeniveau von der Aufnahme.
Aber es ist vor allem auch deshalb so interessant, weil es klingt eben so, als wäre das eben auch quasi wichtig in eurem Studium, damit ihr so eine gewisse Autonomie entwickelt, irgendwie im klassischen Musikbereich. Ist es dann ja so, dass man immer auf andere angewiesen ist. Also man kann sich eben nicht selber produzieren. Man kann sich nicht hinsetzen und sagen, so, ich nehme jetzt eine CD auf und ich vermarkte die dann auch. Man hat irgendwie sich so festgelegt auf eine Schiene und ist dann eben die ganze Zeit auf Leute um sich herum angewiesen, die dann irgendwie am helfen, den nächsten Schritt zu tun. Und das klingt eben bei dir jetzt so, als könntest du einfach dir selber deine Sachen machen quasi.
Also das ist im Grunde, dieser Autonomiebegriff ist im Grunde ja das, was die Zeit jetzt auch prägt und die Kombination aus dem, was du gesagt hast, ist historisch der Grund, warum das gerade dieser Beruf so ungreifbar ist und warum das alles so ist, wie es ist. Also erstmal dieser Aspekt der technischen Neuerung ist absolut der Grund, warum natürlich man sich immer up-to-date halten muss und so weiter. Gleichzeitig hatte man dann halt in den 90ern irgendwann so dieses große Studiosterben, also diese großen Studios, wie man sie kennt, wo man hingeht und dann hatte man einen Vertrag bei einem Label und dann konnte man da 3 Alben machen in einem Studio. Sowas in der Form, die wenigsten haben das. Das heißt, die allermeisten im Popularmusikbereich sind Leute, die so self-made sind. Also die haben ihr Audio-Interface zu Hause, zocken. Billie Eilish ist das beste Beispiel, ne? Haben so ihre Sachen zu Hause und zocken das ein. Und dann kommen die in die Charts damit. Also man ist im Grunde alles. Man ist Interpret, man ist Komponist, man ist Musical Director, man ist Produzent, man ist Audio Engineer. Also diese ganzen Sachen kommen wirklich zusammen. Und so ist es halt eben. Und im Studium ist schon richtig, habe ich eben vergessen noch zu erwähnen, vielleicht wird das wichtig. Hier gibt es auch Ausbildung in genau diesen Bereichen. Also wir haben Kurse für die verschiedenen Musiksoftware, Programme und für Beschallungstechnik und solche Sachen. Also das gibt's schon.
Wir sind ja jetzt hier in einem wirklich sehr, sehr gut ausgestatteten Studio von der Hochschule. Ich glaube, die Hochschule hat da sowieso ganz gute Möglichkeiten zum Aufnehmen. Aber man kann inzwischen sogar recht schnell selbst aufnehmen mit gar nicht so großen finanziellen Mitteln, oder?
Richtig. Also das ist natürlich nochmal so ein Faktor, warum diese Studios dann letzten Endes eingegangen sind. Ne? Weil Technik war früher horrend teuer. Also dieses Mikrofon hier. Hallo, dieses Mikro.
Dieses wunderschöne silberne Ding
mit so einem Käfig. Also solche Dinger haben früher wirklich Summen gekostet, da musstest du Kredite für aufnehmen. Und dann musstest du auch Leute, wenn wir jetzt hier so sitzen würden und wir würden dieses Mikrofon nur um Zentimeter verrücken, müssten wir einen Techniker rufen, hier mit einem Druckknopf, wirklich, einen Techniker rufen, der uns das verstellt, weil das so heikel und so. Und heute so ein Ding, das kannst du dir einfach kaufen und man kann sich ein Audio-Interface kaufen, und erstmal die Sachen erwerben zu können und unter 1.000 Euro so ein Ding erwerben zu können.
Ja, man trifft ja laufend Leute, die sowas im Wohnzimmer stehen, haben jetzt nicht genau das Mikro, was wir hier haben.
Das vielleicht nicht.
Das wahrscheinlich nicht. Was kostet so ein Mikro?
Das jetzt? Ja. Im Speziellen würde ich so bei 6.000 bis 8.000, je nachdem, ob es gebraucht oder neu ist, rechnen.
Also doch, sehr teuer.
Und, genau. Und wie viele haben wir davon hier?
So ein paar.
Das heißt, die Förderung von der Hochschule für den gesamten Popularbereich beziehungsweise für diesen gesamten Aufnahmebereich ist ja auch beeindruckend. Also es ist ja großartig.
Und es ist auch wichtig, existiert. Gerade wenn wir jetzt, also jetzt für diesen Podcast, da sitzen wir jetzt ein paar Meter von dem Mikrofon weg und das würde auch natürlich ein günstigeres Mikrofon tun. Gleichzeitig, wenn wir jetzt in einer Produktion, in einer Orchesterproduktion gehen würden oder so eine Revue-Produktion, wie wir sie hatten, dann ist auch das ziemlich entscheidend, was man dann konkret hat. Und da bin ich eigentlich sehr glücklich drüber, dass die Priorität da so aussieht, dass man dann sagt, okay, wir kaufen jetzt vielleicht nicht die untere Preisgrenze, sondern was Musik natürlich auch entsprechend niveauvoll klingen lässt. Also das ist halt eben das Ding, ein Orchester kann noch so gut spielen, wenn da erstmal jemand ist, der die Mikrofone falsch aufstellt oder die falschen Mikrofone ausstellt, dann bringt dir das erstmal nicht so viel. Dann wird es nicht so gut klingen, wie das Orchester klingen kann, und das sollte immer der Anspruch sein. Noch, also mein Anspruch, wenn man jetzt ein Ensemble aufnimmt, ist auf jeden Fall das Ensemble so wie es da klingt, auf jeden Fall abzubilden, wenn nicht sogar besser.
Du hast vorhin auch schon erzählt, man kann bei dir CDs aufnehmen und man muss dafür aber selbstverständlich Geld bezahlen.
Ja.
Kannst du ungefähr sagen, in welchem Preisrahmen das liegt? Also wie viel Geld du damit verdienst zu produzieren?
Ja, mit dem Geld ist es natürlich immer so eine Sache. Also ich habe relativ viel Equipment natürlich dann auch jetzt mittlerweile zusammengesammelt, um Produktionen so zu gestalten, dass ich mir nicht immer noch für extra Kosten viel ausleihen muss. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die letzte Linecatch-CD, die jetzt noch nicht draußen ist oder so, haben wir komplett ohne einen Cent zu bezahlen bei mir im Keller quasi produziert, was der absolute Hammer ist. Also von daher bin ich jetzt autark, kann man sagen. Natürlich jetzt die Arbeit und gerade auch die Sachen, die man investiert hat und so weiter, kann man jetzt nicht kostenlos machen. Kommt auf Ensemble und Komplexität natürlich immer an. Das heißt, es ist individuell nach Absprache dann immer so ein bisschen so eine Sache.
Und wie du sagst, ist es ja wichtig, dass du dein Investment da wieder reinkriegst.
Genau, richtig. Also das steht natürlich für mich auch jetzt erstmal im Vordergrund. Also wenn jetzt auch ein Ensemble an mich rankommt mit einem irrsinnig tollen Programm und ich möchte unbedingt, dass dieses Programm entsprechend meiner Vorstellung zum Beispiel klingt, dann ist mir das auch egal, dass ich da jetzt an meinem jetzigen Punkt reich mit werde. Das ist mir wirklich egal. Ich möchte natürlich, dass sich das rechnet und lohnt, dass ich investiere in Sachen und in Zeit und Arbeit und diese ganzen Sachen und natürlich auch Equipment. Aber mir ist jetzt erstmal wichtig, möglichst viel zu produzieren, möglichst viel schöne Musik zu schaffen einfach auch und zu verewigen, weil das ist so das, warum ich damit angefangen habe. Ich fand es einfach viel zu schön, die Idee, dass man so Momente, die so im Aufnahmeraum passieren, festhalten kann und dass man sich das immer und immer wieder anhören kann und das einfach was ist, was man verewigt.
Aber man kann schon sagen, dass du mit deiner Arbeit sowohl als Produzent als auch als, wie Tanja ja schon gesagt hat, im Grunde genommen freischaffender Ensemblemusiker, dass du damit Geld verdienst. Also du kannst damit deinen Lebensunterhalt verdienen, oder?
Also es ist natürlich schwierig zu sagen, jetzt auch gerade nach einem Jahr Corona.
Klar.
Und das war nämlich eigentlich so der Punkt, wo es für mich sehr angefangen hat, dass ich so viele Sachen quasi hatte, dass ich sagen kann, das könnte jetzt freischaffend auch funktionieren. Da ist das sehr unrepräsentativ, weil durch Corona die Produktionsanfragen so hochgegangen sind. Ist das jetzt natürlich die Frage, okay, wer hat jetzt noch, wenn jetzt wieder Live-Spiel möglich ist, wer hat dann noch Lust, eine CD zu machen? Gleichzeitig geht dann natürlich auch die Engagements als freischaffender Spieler dann in meinem Fall dann natürlich hoch. Also jetzt merke ich auch, dass die Gigs wieder reinkommen und die Touren wieder reinkommen. Und also das gleicht sich im Moment ganz nett aus, kann man sagen. Das ist ganz schön.
Das heißt ja, wenn du jetzt schon beruflich tätig bist, auf eine Art und Weise, hast du wahrscheinlich gar nicht vor, in die Schule zu gehen. Nehme ich jetzt mal so aus unserem
Gespräch. Super gute Frage. Es ist ein super schwieriges Thema. Die Möglichkeit ist da und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und ich hatte zum Beispiel eine super schöne Erfahrung, als ich ein Praktikum in der Schule gemacht habe für 2 Wochen und da unterrichten durfte. Das hat mir so ein bisschen dann auch so, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wow, auch gut. Also es ist beides der Hammer. Jetzt gerade würde ich sagen, eher habe ich mich, glaube ich, von der Schule entfernt, auch durch mein tägliches Schaffen und dadurch, dass ich dann im Zweifel, wenn ich eine Stunde Freizeit habe, dann auch merke, dass ich produzieren und üben und spielen möchte, als jetzt viel mehr andere Sachen zu machen. Also ich merke, dass so das Verlangen dahin schon da ist und deswegen, ja, glaube ich, schon eher gerade nicht Schule
vielleicht. Das ist ja auch das Fantastische an diesem Bachelor, dass du den dann erstmal hast und ja eine ganze Zeit lang als Musiker arbeiten kannst und dann immer noch entscheiden könntest, ich möchte jetzt in die Schule gehen.
Genau. Also das ist halt, das ist ganz großartig, dass diese Möglichkeit immer offen bleibt.
So, bevor wir mit dir noch ein bisschen über die Musikhochschule Lübeck reden, wollen wir mit dir eins unserer Spiele spielen, und zwar das MHL-Quiz. Oh, oh. Und dir einfach so 3 oder 4 Fragen über die Hochschule stellen. Mal schauen, wie viel du so weißt.
Ja, das Peinliche ist, wahrscheinlich müsste ich die kennen durch das Schneiden. Ja. Aber ich wette, ich habe das locker alles wieder
vergessen. Es ist auch faszinierend, weil die Antworten sind jetzt eigentlich klar. Die Antworten aber sind die weiß klar. Trotzdem keiner.
Nee, die Leute, die wir interviewen, die hören unseren Podcast nicht.
Oh Mann, das ist ja unangenehm. Ich musste da auch, in diesem Quiz musste ich ja immer sehr wenig
schreiben. Wir stellen erstmal eine Frage, die ich wissen möchte und die du weißt und die aber nicht Teil des Quiz ist. Wie viele Studios hat die MHL?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also das Studio hier, das Popstudio in der Holzentorhalle, dann das elektronische Studio und dann das Studio von Thomas.
Also, Fricke Masur.
Genau, also ich glaube 3. Mhm. Ich glaube. Oh, da bin ich mir aber unsicher. Dann wird mich Thomas korrigieren.
Wir nehmen Korrekturen entgegen.
Ja, genau. Schreibt uns einfach eine Mail. Wir richten bald eine Mailadresse an. Genau. Weißt du, wann die Musikhochschule Lübeck gegründet wurde?
Oh, ich weiß, dass es da 2 Daten gibt, glaube ich, wo es nochmal so eine Neugründung gab oder so. Aber ich müsste ins Blaue raten.
Rate bitte.
Also vielleicht so die 2. Gründung, so 1819? Nee, ich habe versucht, anhand der Blicken
rauszukriegen. 1800 oder 1900?
Ja.
Das ist tatsächlich ein bisschen später, die ist erst 1973.
73?
So gegründet, wie sie jetzt ist, ja.
Da fühlen sie ganz schön alt aus.
Ich glaube, du hast recht mit dieser Zweitgründung, da müsste man jetzt nochmal jemanden fragen. Herr Professor Sandberger wird das bestimmt wissen.
Mit Sicherheit.
Wir waren ja hier eine große Kirchenmusikschule, bevor das zu der Musikhochschule geworden ist, wie sie heute
irgendwie existiert. War da mal was. Weil ich habe, glaube ich, in der allerersten Folge mit Herrn Gubler war das, glaube ich, da habe ich hier, als ich die aufgenommen hatte, habe ich hier parallel mitgegoogelt. Und ich glaube, sind mir 2 Daten untergekommen. Und das eine war recht weit weg, deswegen war ich jetzt so in den Jahrhunderten so. Und das andere weiß ich jetzt natürlich nicht.
Dann stellen wir dir eine Frage, die wir den meisten Professoren jetzt nicht stellen wollten. Und zwar, weißt du, bis wann man in der Hochschule rauchen durfte?
Was? Also
im Gebäude.
Man durfte in der Hochschule rauchen?
Ja. Deswegen heißt der eine Teil unserer Mensa Rauchermensa.
Wirklich?
Mit den kleinen Tischen, ja.
Vielleicht so ein 90er?
Nee, man durfte bis 2012 meines Wissens nach in der Hochschule rauchen.
Wirklich?
Ja. In der Rauchermensa eben, ja. Also ich will nichts falsch sagen, aber das sind die Informationen, die ich
habe. Du, aber das wird bestimmt stimmen, weil man konnte in meiner Schule, gab es noch auf dem Schulhof so eine Raucherpavillon, Schule gegangen bin. Ja, und der wurde irgendwann abgeschafft. Da waren dann halt die Lehrer und aber auch die erwachsenen Schüler, die geraucht haben, als das auch noch 13 Jahre Schule üblich waren.
Also sowas kenne ich gar nicht mehr. Wow.
Ja, jetzt muss man auf die Höfe rausgehen. Aber
krass. Zum Glück haben wir auch schöne Höfe.
Ja.
Und aus wie vielen einzelnen Häusern besteht die MHL?
Boah, viele bestimmt. Ich werde
das so schlecht. Das müsstest du wissen,
Hannes. Was?
Wirklich? Ich bin zutiefst enttäuscht. Ja.
Ich bin wirklich jetzt sehr, sehr, sehr peinlich berührt in diesem Quiz.
Du kannst raten.
12?
Ja, rechne mal 10 mehr drauf.
Dann, wirklich?
Dann stimmt es, ja.
Noch ohne die HTH.
Noch. Okay. Wow. Ja, also ich lerne eine ganze Menge, aber so richtig was beisteuern kann ich jetzt noch nicht.
Aber hier jetzt eine Sache weißt du bestimmt. Also nenne uns 3 bekannte Musikerpersönlichkeiten, die bei uns an der MHL gelehrt oder studiert haben.
Bekannt ist jetzt ein dehnbarer Begriff. Also Sabine Meyer ist, denke ich, ein Name, der geläufig ist.
Yes, ein Punkt.
Ich weiß nicht, was wir jetzt bekannt. Als bekannt
gilt. Einfach 3.
Also, wenn man danach geht, welche Menschen Wikipedia-Artikel haben, dann habe ich auf jeden Fall Herrn Sandberger schon mal gegoogelt. wie ist der Cello-Professor, der hier mal. Swane, hieß der so?
Yes, cool. 3 Punkte für dich.
Hey!
Sehr gut. Und die letzte Frage: weißt du, wo der Zopfstielsaal ist?
Nein.
Okay, also das ist einfach dieser kleine Raum vor dem Kammermusiksaal, glaube ich.
Was ach so, du mit der ja, sicher.
Malerei, genau. Ah. Und es steht auch da dran, dass der okay. So heißt,
aber niemand weiß es. Und warum heißt er so?
Ich glaube, das hat irgendwas mit der Malerei zu tun, die da ist, aber ich bin mir auch nicht so sicher.
Okay.
Eine Frage noch. Eigentlich fragen wir, was das beliebteste Gericht in der Mensa ist, aber das ist langweilig. Was ist dein Lieblingsgericht in der Mensa? Vor allem, die Mensa hat ja jetzt wieder auf.
Ja, die Mensa hat nach Corona vor 2 Wochen am Anfang des Semesters wieder aufgemacht und wir sind alle sehr glücklich.
Also ich muss sagen, ich habe da neulich ein relativ gutes veganes Curry gegessen. Das ist ganz cool. Das war nett.
Großes Lob an die Mensa.
Dann kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zur Hochschule. Und zwar wäre meine Frage noch, habt ihr so etwas wie Klassenabende oder so? Ich meine, du hast ja schon jetzt erzählt, es gibt halt mehrere Ensembles, die irgendwie dann auftreten. Ich kriege davon leider häufig nichts mit oder erst zu spät. Und ja, weil das irgendwie nicht so angekündigt wird, wie jetzt die Klassenabende zum Beispiel der klassischen Musiker. Aber habt ihr sowas auch?
Ja, also es gibt da mehrere Sachen. Erstmal gibt es quasi quasi Abschlusskonzert der Popularmusik immer am Ende des Semesters. Das kann entweder so aussehen, am Ende des Wintersemesters ist es häufig, es heißt Werkstattkonzert, einfach weil das quasi die Sachen sind, woran alle gearbeitet haben, die so ein bisschen vorgestellt werden, die meistens auch so ein Oberthema irgendwie haben. Da treten die allermeisten Ensembles auf. Das ist das Werkstattwochenende dieses Jahr zum Beispiel, oder es ist nächstes Jahr, aber dieses Semester, 5. 6. Februar. Im Rahmen dieses Konzerts werde ich zum Beispiel auch meinen Abschluss spielen. Das kommt dann auch noch dazu. Und dann gibt es noch diese große Revue halt. Das ist so diese Pop-Revue. Das sind so die beiden großen Sachen. Dann gibt es aber immer noch kleinere Konzerte, Klassenabende in dem Sinne, weil unsere Klassen nicht so riesig sind. Also ich meine, unsere Schlagzeugerklasse besteht gerade aus 3 SchlagzeugerInnen. Von daher ist es schon eher kleiner, sag ich mal. Da gibt es manchmal, also gab es eine ganze Zeit lang vor Corona, gab es den Magic Music Monday.
Im CVJM.
Im CVJM, genau. Und da wurden immer kleinere Programme oder Sachen, die auch einfach, wo Studierende Lust hatten, irgendwie kleine Programme zusammenzustellen, wurde immer gespielt und danach wurde Session gemacht.
Könnt ihr ganz kurz erzählen, was das CVJM ist?
Das CVJM ist hier die große Petersgrube hoch, noch an der Hochschule vorbei. Rechts so ein kleines, so eine kleine Bar, / auch Hotel, glaube ich.
Ursprünglich ist das der Christliche Verein junger Männer, heute der Christliche Verein junger Menschen.
Ah, sehr gut. Wow, sogar mit... Ich wusste, dass es christlich ist, aber ich kenne die Abkürzung hätte ich nicht sagen können. Christ. Genau, aber das ist so ein bisschen so dieses, es ist so eine Kneipe auch mit Flügel und allem. Das heißt, da kann man super Sessions abhalten oder so kleinere Konzerte.
Und es ist direkt neben unserer Hochschule, ne?
Wirklich direkt daneben. Ja. Also es ist keine 100 Meter.
Ich war da einmal, das ist auch wirklich schön. Die haben auch einen kleinen Hinterhof, ne?
Genau.
Hinterhof und schöne Beleuchtung. Ja, also es ist auch
schön da. Wo findet man die Ankündigungen für diese ganzen Termine? Auch auf der MHL-Website.
Für den Magic Music Monday kommt häufig mal so eine Mail zum Beispiel auch rum und gerade wenn es größere Konzerte sind, auf der MHL-Website auf alle Fälle. Aber es soll jetzt auch so ein bisschen so ein kleines Projekt hochgezogen werden, den Pop-Bereich der MHL ein bisschen mehr auf Social Media zu vertreten. Falls das zu der Ausstrahlung dieses Podcasts noch nicht der Fall sein sollte, schon über mein Haupt, das geht dann auf meine Kappe, ich soll mich da jetzt auch so ein bisschen mit drum kümmern. Aber da werden wir dann auch viel über diese Magic Music Mondays zum Beispiel dann jede Woche oder wann das dann auch immer stattfinden wird, immer posten und dann wird man da dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr up-to-date gehalten als jetzt nur über so Mails oder so. Das würde dann vielleicht auch ein bisschen interaktiver und so.
Sehr gut. Und dann hätte ich noch eine Frage und zwar, ob du Sachen an deinem Studiengang kritisieren würdest. Ob es Verbesserungsvorschläge gibt jetzt hier an der MHL oder ganz allgemein, ob du sagst, ach Mensch, also in meinem Fall wäre es zum Beispiel so, mir fehlt ein bisschen dieser Bereich. Ich glaube, das wird jetzt hier angefangen zu machen. Aber dieses Ding der Selbstvermarktung, das fehlt mir in meinem klassischen Studium. Ich habe oft das Gefühl, man studiert da irgendwie so vor sich hin, gerade im Klavierbereich und stellt dann am Ende fest, so, oh, was mache ich jetzt eigentlich? Das wäre so ein Kritikpunkt, den ich irgendwie hätte. Und mich würde interessieren, ob du auch irgendwas hast, was dir fehlt oder wo du sagst, ach, läuft nicht so super.
Ganz spannend, ein Kritikpunkt, den ich immer hatte, wurde jetzt so ein bisschen in so einer Reakkreditierung schon vorgenommen. Ich fand immer ein bisschen weird, dass die Jazz- und Pop-Theorie, die ja auch hier unterrichtet wird, so spät im Studium kam, beziehungsweise nicht parallel mit dem schulpraktischen Klavierspiel geführt wurde, weil da geht es super viel um Improvisation, geht super viel um so Changes, also so Akkorde spielen, es geht super viel um vom Blatt harmonisieren und da diese Pop-Theorie nicht zu haben, fand ich ein bisschen so counterintuitiv. Dass das nicht da war, war schade und genau das wird jetzt tatsächlich aber quasi gefixt.
Von daher alles. Großartig.
Das ist ganz witzig. Das heißt, also ich weiß, kommt bestimmt nicht von mir. Das wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich habe es irgendwo mal angesprochen oder so und dann kam es. Also es war also bestimmt nicht auf meinen Witz Mist gewachsen, aber.
Bist du hier irgendwie aktiv im Stupa oder im Asta?
Im Asta, ja.
Wahnsinn. Du machst ja wirklich alles.
Ja,
wie sah so dein Alltag aus, gerade zu Beginn des Studiums? Jetzt ist es wahrscheinlich alles ein bisschen anders, weil du viel Freiheit hast durch das 9. Semester. Wie war das so zu Beginn des Studiums? Wann hast du geübt? Wie hast du geübt? Was hast du geübt?
Also zu Beginn des Studiums, kann ich mich noch ziemlich genau erinnern, war es eine Kurseflut. Also es waren sehr viele Sachen. Ich hatte gerade recht intensiv zum Beispiel Sachen wie Chorleitung, Musiktheorie, Gehörbildung, diese ganzen Sachen, die ja auch nicht zeitunintensiv sind. Das heißt, gerade auch so mit diesen klassischen Sachen habe ich mich gerade im Beginn des Studiums sehr viel befasst. Auch so ein bisschen auch aus Respekt davor, dann diese Gehörbildungs- und Chorleitungsprüfung zu haben, vor einem Chor zu stehen und am Ende so zu dirigieren, erstmal wirklich damit so richtig befassen, das war erstmal für mich Thema. Dann habe ich mich aber relativ schnell so in diese Ensemble-Kultur hier verliebt, war ganz lange im Jazz-Ensemble von Patrick Farrand, zusammen mit Leuten, die auch schon wirklich lange hier studiert haben. Ich habe da wirklich eine unglaublich tolle Zeit mitgekriegt, wo es möglich war, super viel künstlerisch an mir zu arbeiten, und dann habe ich im zweiten Semester den Fokus komplett auf Üben gelegt. Also ich habe auch den einen oder anderen Kurs vielleicht ein bisschen schleifen lassen und das Üben priorisiert. Also das war für mich da sehr wichtig. Ich habe da sehr viel gemacht.
Und was würdest du denn dann deinem Ersti-Ich beziehungsweise deinem Zweiti-Ich raten, jetzt aus dieser Perspektive, dass du gesagt hast, okay, irgendwann war für mich die Priorität zu üben als ausführender Musiker?
Also ich möchte eigentlich nichts von den Sachen, womit ich mich intensiv beschäftigt habe, missen. Weil alles, was auch jetzt zum Beispiel so in diese Orchesterleitungs-, Chorleitungsecke geht, hilft mir jetzt heute wahnsinnig viel in der Arbeit mit Ensembles im Produktionsbereich. Also das Wissen auch mit klassischen Musizierenden, die im eigentlichen Sinne wirklich nur künstlerisch tätig sind, im Vergleich zu mir, der da ja immer nur reinguckt. Das Arbeiten wird mir halt dadurch ermöglicht, dass ich einfach diesen anderen Blickwinkel, diese Sachen habe. Und das hat sich einfach super, super konstruktiv befruchtet. Im Grunde hätte ich mir jetzt gar nicht so viel geraten, außer dass ich vielleicht das ein oder andere Mal früh aufstehen schadet nicht. Das wäre vielleicht noch so ein Rat. Dann hätte ich nämlich auch im ersten Semester üben können.
Das merkt man heute an unserer Folge. Das frühe Aufstehen ist gar nicht gut.
Ganz kurz, ich habe wirklich in den letzten Wochen festgestellt, dass ich eigentlich ein Morgenmensch bin.
Echt?
Und ich finde es total ätzend.
Nein, ich wäre das gar nicht gerne. Ich bin heute auch aus dem Haus gegangen und dachte so, boah, schöne Sonne, schönes Laub.
Ja.
So, aber ich kriege es einfach nicht hin.
Was heißt denn für dich Morgenmensch? Für manche Leute heißt das ja 4.30 Uhr, andere irgendwie. Für mich heißt Morgenmensch sein 7.30 Uhr.
Sowas. Also okay. Das war zum Beispiel heute meine Zeit und das war so gar kein Problem.
Das fand ich auch okay.
Also ich muss halt gerade für so eine Prüfung lernen irgendwie und da muss, also ich muss mich wirklich so wieder da reindenken irgendwie.
Was für eine Prüfung?
Musikwissenschaft, Abschluss, Kolloquium so mit Kommission und allem. Also wirklich krasses Zeug, wo man so alle möglichen Lebensdaten und
ach, und was ist dein Thema?
Ich habe einmal John Coltrane als Thema und einmal Fidelio Beethoven.
Ja, im Endeffekt ist es ja dann doch auch so, dass man danach meistens, wenn man jetzt irgendwie nicht ganz schlimm sein Studium in den Sand gesetzt hat, irgendwie merkt, es hatte alles doch Sinn, was man gemacht hat. Und man hat es auch, wenn man sich für die Sachen interessiert hat, irgendwie aus dem Rund gemacht. Und dann ergibt das quasi im Nachhinein manchmal auch alles erst Sinn. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen mit unserem A- oder B-Spiel, würde mich noch sehr interessieren, was jetzt eigentlich, da du ja schon in deinem 9. Bachelor-Semester bist, eigentlich deine Zukunftspläne sind, jetzt kurz- oder langfristig.
Mhm.
Und ja, vielleicht auch, also ob du irgendwie einen Traum hast, wie deine Karriere so verlaufen soll. Die läuft ja jetzt tatsächlich schon sehr gut, wie wir mitbekommen haben. Aber ob es irgendwas gibt, was du gerne noch machen würdest, ob du dir wünschst, dass es einfach so weitergeht.
Also bisher hat sich halt das Allermeiste von den Sachen, die ich jetzt so tagtäglich mache, so relativ aus dem Affekt raus ergeben. Und dass man zu den richtigen Sachen im richtigen Moment Ja gesagt hat oder einfach, dass es so ein bisschen von selbst lief. Und von daher würde ich mir wünschen für die Zukunft, ich habe kein konkretes Ziel mit so und so viel Jahren, möchte ich da oder da sein. Das ist mir relativ egal.
Kein 10-Jahres-Plan.
Nee, wirklich, sowas finde ich ganz, also ich glaube, dadurch verbaut man sich auch vielleicht das eine oder andere, wo man ein bisschen spontaner sein müsste oder so. Ich möchte das gar nicht so festlegen, ich möchte mehr weiterhin so Bereitschaft zeigen, wie ich es jetzt gerade tue, einfach so auf die Sachen, die sich ergeben, die Türen, die sich öffnen, entsprechend zu reagieren. Das wäre mir wichtig, dass das mir erhalten bliebe. Und jetzt für die nächste Zeit habe ich mir vorgenommen, auch so ein bisschen mal manchmal den Wind aus den Segeln ein bisschen rauszunehmen, mal so ein bisschen zu gucken, ey, weil man macht manchmal so viel, dass man so manchmal vielleicht auch so ein bisschen die Stimme dafür verliert, was eigentlich so das Eigentliche ist. Und da würde mich, das wäre so jetzt für die kommenden Monate zum Beispiel für mich so ein kleines Ziel, dass ich sage, okay, ich möchte mal rausfinden, was eigentlich vielleicht von diesen ganzen Sachen, die man so schön machen kann, so das Eigentliche vielleicht ist oder so.
Ich finde auch gerade, dass wir im Musikstudium dann doch erstaunlich aufpassen müssen, wirklich eine normale Studienerfahrung zu erleben. Mhm. Weil man so früh schon anfängt, entweder sehr intensiv zu üben oder wirklich auch schon aufzutreten, wirklich auch schon zu arbeiten. Und so ein normales Unistudium, bei dem man einfach ja nur zu seinen Vorlesungen geht und sonst aus intrinsischer Motivation heraus nicht so viel tun muss, wirkt manchmal auch sehr verlockend.
Ja, es ist so ein bisschen das. Und das habe ich jetzt halt einfach sehr lange betrieben und würde jetzt erstmal gerne so ein bisschen in mich gehen und schauen, okay, auch führt es einen nochmal aus Lübeck weg zum Beispiel. So diese Frage ist für mich halt jetzt auch relativ, relativ spannend, weil es gäbe schon Orte natürlich, wo auch die Sachen, die ich so mache, noch breit gefächerte Communities finden. Ne? Also Mannheim so ein Stichwort, auch für mich für Jazz wahnsinnig spannend ist Kopenhagen eine Hochschule. Wo ich eigentlich auch nochmal Lust hätte, da instrumental noch so ein bisschen mehr reinzugehen. Aber gleichzeitig merke ich, die Möglichkeiten, die mir Lübeck jetzt noch bietet und auch gerade das Semester jetzt hier, ist für mich einfach unglaublich voller Möglichkeiten, noch Sachen zu machen, weiter zu produzieren, weiter auch hier in der Szene tätig zu sein. Und ich würde das wirklich einfach so stehen lassen, dass ich sage, ey, ich bleib weiter offen für die Sachen, die so anfallen und dann findet man so schon seinen Weg. So meine naive Vorstellung.
Also ich glaube, nach allem, was wir schon über dich wussten und jetzt noch mehr wissen, wirst du deinen Weg finden und check it out. Alle, die es hören. Hannes findet man auf Spotify, wenn man auf der Hochschulwebseite guckt oder Hannes googelt, dann findet man auch einen ganzen Haufen Termine, wo Hannes spielt und live zu sehen ist und es lohnt sich. Also wie gesagt, große Hörempfehlung. Und jetzt zum Abschluss kommt das A- oder B-Spiel, okay, das du ja auch schon kennst.
Ich hoffe doch.
Und du weißt, dass es einfach darum geht, ganz schnell halt A
oder B zu sagen. Ich gebe mir Mühe. Aber wobei aus den Schnitten weiß ich das ja auch nicht, dass ich so ganz dran gehalten habe. Das schnelle Antwort. Ich gebe mir Mühe.
Du kannst deine Antworten ja auch ganz schnell zusammenschneiden.
Ja, das wäre doch der Hammer.
Also fangen wir an. Nacht über oder Tag
über? Noch Nacht über.
Ah, wir hätten es eigentlich für dich modifizieren müssen, weil die Frage ist jetzt Mozart oder Haydn. Wir hätten vielleicht eigentlich fragen müssen, Coltrane oder wen gibt's noch?
Also in dem Fall auf jeden Fall Coltrane, 100% Coltrane, ja, okay, egal wer da jetzt noch kommt. Und in dem
Kit
Fall,
Armstrong? Nein, Louis Armstrong.
Ja, eindeutig, eindeutig Coltrane und in dem, okay, Fall tatsächlich Haydn.
Okay.
Recht eindeutig.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Rampensau oder Auftrittsangst?
Rampensau.
Katze oder Hund?
Katze.
Katze oder Kinder?
Vielleicht irgendwann beides.
Solo oder Kammermusik?
Kammermusik.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Berge oder Wasser?
Wasser.
Gutshaus oder Stadtvilla? Oder Künstlerkommune?
Künstlerkommune klingt doch nett.
Wodka oder Gin?
Wodka.
Karriere oder Familie?
Am besten beides.
Nougat oder Marzipan?
Oh Gott, Nougat.
Thomas Mann oder Günter Grass?
Thomas Mann.
Fleisch oder Vegetarier?
Vegetarier.
Bio oder Abfall?
Bio.
Blau oder grün?
Blau.
Blau oder nüchtern?
Blau. Weiß ich nicht. Nein.
Schick oder leger?
Leger.
Schönberg oder Adorno?
Adorno.
Aldi oder Edeka?
Aldi.
Stones oder Beatles?
Beatles.
Koffer oder Kleiderschrank?
Koffer.
Raucher oder Nichtraucher?
Nichtraucher.
Buch oder Serie?
Also, wenn man jetzt nach Quantität geht, Serie leider, ja.
Sport oder Couch?
Couch.
Nudeln oder Reis?
Nudeln.
Auto oder Zug?
Häufig beides. Vielleicht eher Auto in meinem Fall, leider.
Spinat oder Brokkoli?
Brokkoli.
Snooze oder Aufstehen?
Oh, Snooze, definitiv.
Bauch oder Kopf?
Bauch.
Honig oder Nutella?
Nutella.
Aspirin oder Globuli?
Beides nicht so wirklich, keine Ahnung. Ich nehme nicht so viel Kopfschmerztabletten oder irgendwelche Sachen.
Und letzte Frage, Facebook oder Instagram?
Instagram.
Alles klar, Hannes, vielen, vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.